Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns, Pater Bernhard Blankenhorn. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir sind in unserer Serie über Ordenstraditionen. Das letzte Mal haben wir ja mit Daniel Emmenegger gesprochen aus Einsiedeln über die benediktinische Tradition. Und heute würden wir gerne mit dir über die dominikanische Ordenstradition sprechen. Und man sieht, du bist auch im dominikanischen Habit. Du bist selbst Dominikaner, bist aber auch Professor an der Universität in Fribourg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Vielleicht gleich zu Beginn. Wer bist du?
Also ich bin in Deutschland geboren, ja, in Jülich. Das ist eine schöne, kleine, mittelalterliche Stadt in der Gegend von Aachen. Bin dort aufgewachsen. Meine Mutter ist Österreicherin, mein Vater ist Rheinländer. Beide waren mal evangelisch, aber in nicht praktizierenden Familien, sind beide konvertiert in den späten 60er Jahren, frühen 70er Jahren vor meiner Geburt. Bin also katholisch aufgewachsen. Und weil ich Sohn von Konvertierten bin, gab es natürlich viel Begeisterung und gibt es immer noch viel Begeisterung für den Glauben, christlichen Glauben im Haus. Und das ist so der Anfang meiner Berufung. Ich bin in Amerika Dominikaner geworden, weil meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister und ich sind in den 80er Jahren ausgewandert nach Kalifornien. Und nach meinen Universitätsstudien bin ich dort in den Dominikanerorden eingetreten. Diese Gemeinschaft, die seit 800 Jahren existiert, hat sich heutzutage in 80 Ländern etabliert und ist international. Und wir haben manche Missionen, Apostolate, wie an der Theologischen Fakultät an der Universität Fribourg, die unter der Aufgabe des Ordensmeisters des Dominikanerordens in Rom steht und wo Fratres von verschiedenen Regionen und Provinzen und Ländern zusammenarbeiten und hier im Dienst der theologischen Lehre und Forschung an der Uni Fribourg, wo ich seit 4 Jahren jetzt als Professor tätig bin.
Ja. Auch ich freue mich, dass du da bist, Pater Bernhard, als Dominikaner, weil ich mich tatsächlich mit dem Orden innerlich am verbundensten fühle. Ich bin ausschließlich auf katholische Schulen gegangen und meine Grundschule war auf einem Grundstück mit einer katholischen Kirche und einem Dominikanerkloster. Und deswegen hat es zu meinem Schulalltag in der Grundschule dazugehört, dass immer ein Pater da war, mit dem wir Messe, Gottesdienst gefeiert haben, der auch im Schulunterricht da war. Deswegen ist mir das so ein bisschen vertraut. Da war immer so ein dominikanisches Grundrauschen da in der Grundschule und deswegen freue ich mich, dass wir heute zusammensitzen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, schön hier zu sein.
Du hast jetzt gesagt, du bist in den USA, bist du eingetreten, in den Orden. Wieso bist du Dominikanermönch geworden?
Also ich glaube, man kann sagen, dass ich bin zur selben Zeit katholischer Priester, wie die meisten, aber nicht alle Dominikaner, Fratres oder Brüder. Ja, wir sind alle Brüder. Wir haben auch Schwestern, wir haben auch Laiengruppen mit uns verbunden und so weiter. Aber die meisten Fratres oder Brüder sind Priester. Also ich habe eine zweifache Berufung als junger Mann erkannt, Priester zu werden, aber als Dominikaner. Ja, und das war für mich fast untrennbar. Viele in der katholischen Kirche, mindestens in den Gemeinschaften, die ich kenne und bei den Priestern, die ich kenne, ist es oft der Fall, dass der erste Same oder die erste Wurzel für so eine Berufung ganz früh gepflanzt wird durch verschiedene Erlebnisse. Ja. Seit dem Alter von 4 oder 5 Jahren wollte ich eigentlich Priester sein. Ja. War immer vom Gottesdienst fasziniert, von den Gebeten, dem Gesang, den Riten und so weiter. Und es waren, natürlich ist man als Kind leicht auf das Äußerliche, es kann ein bisschen oberflächlich sein, konzentriert oder davon ein bisschen fasziniert, aber ich glaube, das ging auch tiefer. Hatte dann aber andere Pläne als Jugendlicher, als junger Student in der Politikwissenschaft an der Staatsuni in Südkalifornien und kam dann langsam zurück zu dieser Berufung durch das Beispiel von Freunden, die sehr ihren christlichen und katholischen Glauben sehr ernst genommen haben. Ja. Mhm. Ich habe viel von einem Priester, der ist in einer anderen Gemeinschaft, das sind die Norbertiner oder die Prämonstratenser. Ja, das ist eine Gemeinschaft, die ungefähr 100 Jahre vor den Dominikanern, also im 12. Jahrhundert gegründet worden ist. Die ist in Südkalifornien tätig und einer ihrer Priester war in meiner katholischen Pfarre in Südkalifornien oft als Aushilfe anwesend mit dem Pfarrer und hat sehr gut und tief, sehr spirituell gepredigt über das Evangelium, über Christus und war auch ein sehr guter spiritueller Begleiter, der mir viel geholfen hat, selber mein Leben, das christliche Leben viel mehr ernst zu nehmen, ja, und die christlichen Tugend zu leben. Und ich habe durch ihn nicht nur das priesterliche Leben entdeckt, sondern auch ein Leben in der Gemeinschaft. Ja, das heißt, es gibt in der katholischen Kirche, anders als in anderen Konfessionen, es gibt die Pfarrpriester, die nennen wir in der katholischen Sprache manchmal Weltpriester. Das heißt einfach, dass sie in einer bestimmten Diözese tätig sind, ja, zum Beispiel Basel oder Freiburg und so weiter. Und die leben typischerweise alleine. Und sie brauchen eine bestimmte Struktur in ihrem spirituellen Leben, um ihren Dienst und ihrem Gebet treu zu bleiben. Ja, sie sind autonom und das kann sehr positiv sein. Und ich wusste sehr schnell, dass ich das nicht bin. Das heißt, ich hatte zur selben Zeit eine Faszination für das Gebet, das liturgische gemeinsame Gebet, die Eucharistie. Aber dann auch, die Freude von dem Leben in der Gemeinschaft, nicht nur indem man dort Freunde findet, sondern täglich eine Unterstützung findet in seinem christlichen spirituellen Leben. Und ich habe zuerst mal diese Gemeinschaft besser entdeckt, die Prämonstratenser, die eine sehr blühende junge Abtei haben in Südkalifornien, von ungarischen Flüchtlingen in den 60er Jahren gegründet. Und von dort bin ich dann einen nächsten Schritt gegangen, sogar mit Hinweise und einem guten Rat von einem Mitglied dieser Norbertiner Gemeinschaft. Der hat mir geraten, für verschiedene Gründe, geh doch mal auch zu den Dominikanern und schau dir mal das an. Ja? Mhm. Und wenn man einen Orden entdeckt oder eine bestimmte Berufung oder einen Benediktiner, ein Kloster findet oder ein zukünftiger Benediktiner ein Kloster findet, wo er dann eintreten wird, es ist ähnlich, würde ich sagen, wie das Erlebnis der jungen Menschen, wenn sie sich ernst mal verlieben und ihre zukünftige Ehefrau oder Ehepartner finden. Ja? Mhm. Das heißt, es ist einfach eine Freude, mit der anderen Person zusammen zu sein. Man merkt, ich werde durch diese Person besser. Ich gehe vorwärts in den Tugenden, ja, ich finde Frieden, ich finde Verständnis, Barmherzigkeit und so weiter. Und man kann es oft, zum Beispiel ein junges Ehepaar kann es oft nicht immer sehr gut erklären, wieso hast du denn diese Frau geheiratet? Ja? Und ich kann sagen, ja, sie ist schön und sie ist lieb und sie hat viel Talent und sie verdient gut Geld und sie ist so eine gute Mutter und so weiter. Aber das ist doch keine ernste Antwort. Ja, man muss ja viel weitergehen. Und ich würde sagen, das ist ähnlich. Man kommt in einen Ort und merkt, hier bin ich zu Hause, aber natürlich ist das auch eine logische Entscheidung, etwas Rationelles, ja, etwas Vernünftiges, wo ich sage, ich bin so eine Person, ich habe solche Tugenden, solche Schwächen und hier finde ich das, was ich brauche, um ein besserer Christ zu werden. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt ein bisschen mehr spezifisch erklären will, ich sagte mir, ich bin zu schwach, um alleine zu leben, zum Beispiel als Pfarrer, obwohl die Pfarrarbeit wunderbar sein kann. Ich brauche eine Gemeinschaft, aber ich bin kein Mönch, weil ich spüre eine starke Hinneigung zur Verkündigung oder zur Lehre oder zur Erwachsenenkatechese und so weiter. Und das kann ich regelmäßig mindestens in den meisten Klöster der Mönche nicht tun. Ja. Mhm. Das ist auch nicht meine Hauptaufgabe. Es kann manchmal für eine Abtei eine Aufgabe sein. Sie haben zum Beispiel Schulen, manche Abteien, ja, von Benediktinern. Aber das ist nicht der Kern der Berufung von einem Mönch. Und ich wusste recht schnell, also was zieht mich zu Dominikanern? Diese Sehnsucht, das Wort weiterzugeben, das Wort Gottes. und auch mein eigenes Verständnis des Wort Gottes, der Heiligen Schrift, der Wahrheit Gottes zu vertiefen. Ja? Mhm. Weil das allein bringt schon ein bestimmtes Glück, auch wenn das ewige Glück ist, eigentlich ist nicht nur die Wahrheit zu erkennen, sondern die Kommunion mit Gott und mit meinem Nächsten. Ja. Mhm. Und das waren so, also ich würde sagen, gemeinschaftliches Leben, Liturgie, das Wort Gottes studieren und weiterzugeben, das waren so die Säulen für meine Berufung. Mhm. Ja.
Damit hast du jetzt natürlich auch schon ein bisschen erklärt, wer die Dominikaner eigentlich sind. Vielleicht können wir da gleich weitermachen und etwas tiefer noch gehen. Ja. Wenn du das jemandem erklären müsstest, der vielleicht noch nie von den Dominikanern gehört hat. Ja. Wer sind die Dominikaner? Wer war Dominikus? Wann sind sie entstanden?
Ja. Also im 12. und 13. Jahrhundert gab es viele Bewegungen für die Reform in der Kirche, weil viele Gläubige merkten damals, die Institutionen, die wir aufgebaut haben, mit ihrer Praxis, ihrer Art und Weise, mit Gütern umzugehen, mit Grundstücken, mit Reichtum, wie wir auch das Evangelium verkünden und die Lehre weitergeben, etwas funktioniert nicht mehr. Ja, und es gab viele Reformbewegungen in dieser Zeit, zum Beispiel die berühmteste wäre der heilige Franziskus, ja, die Franziskaner, die in derselben Zeit entstanden sind. Es kann sogar sein, dass Franziskus und Dominikus sich in Rom mal getroffen haben. Mhm. Und der Geist ist recht ähnlich. Ja. Es gab andere Bewegungen. Manche haben sich dann von der katholischen Kirche abgespaltet, manche sind geblieben. Dominikus war wenn ich jetzt in typisch katholisch rede, Weltpriester, ja, in Nordspanien, aber ein Priester, der nicht nur in einer Diözese tätig war, sondern in dem Kapitel der Chorherren in der Diözese Osma lebte und in der Seelsorge involviert war. Ja. Wenn ich Chorherr sage, hört sich das auch komisch an, in anderen Sprachen ist das anders. Wir sagen zum Beispiel auf Französisch Les Chanoines. Ja, oder auf Englisch the canons. Was ist das? Ein Chorherr hört sich ein bisschen zu formell an, ja, und fast adelig, ja. Ein Chorherr ist ein Priester unter einem Bischof, wie die meisten Priester unter einem Bischof leben in der katholischen Kirche oder in der orthodoxen Kirche, der aber in einer Gemeinschaft lebt, in der Nähe der Kathedrale, also die Hauptkirche vom Bischof, die wichtigste Pfarrei für eine Diözese, und der dort also ein einfaches Leben führt, zusammen mit seinen Brüdern, den anderen Priestern, auch die Psalmen täglich singt und betet. Und der dann gemeinsam mit diesen anderen Priestern in einem Dienst steht, typischerweise in der Kathedrale selber. Ja. Mhm. Die gibt es eigentlich immer noch in der Schweiz. Es gibt zum Beispiel die Augustiner-Chorherren in Saint-Maurice. Mhm. Ja. Und es ist eine frühere Form von einer Lebensart, die dann Dominikus in Spanien im 12. Jahrhundert gelebt hat. Und Dominikus hat praktisch diese Lebensform adaptiert, um eine neue Gemeinschaft zu gründen für eine neue Mission. Und das muss man ganz kurz und schnell erklären. Das heißt, Dominik als vertrauter Assistent für seinen Bischof Diego hatte eine diplomatische Mission und sollte eine wunderbare Ehe zwischen einer dänischen Prinzessin und einem Prinz oder Adeligen in Spanien vorbereiten. Ja. Hm. Natürlich waren in dieser Zeit oft Kleriker, auch Bischöfe, Priester und andere im diplomatischen Dienst tätig. Das waren oft die gelehrtesten Leute, ja, in dieser Zeit. Das war von frühen Mittelalter vorwärts oft der Fall. Auch wenn es manchmal Probleme dann brachte, weil dann hat die Kirche zu viel Zugang zu Macht und Geld. Ja. Aber das war so eine diplomatische Mission. Diese Ehe hat nie stattgefunden, weil die Prinzessin hat sich entschieden, Nonne zu werden. Ja. Und Dominik am Weg nach Dänemark mit seinem Bischof und am Rückweg hat die Existenz einer neuen religiösen Bewegung entdeckt, die Katara hießen. Ja, die sind immer noch in Südfrankreich sehr bekannt und sehr berühmt. Es gibt eigentlich keine Katharer mehr, aber was waren das? Das waren Christen, die praktisch jetzt einen neuen Weg gegangen sind in eine nicht christliche Religion, die aber Elemente der biblischen Spiritualität und Lehre integriert hat. Ja. Diese Gruppe hat zum Beispiel eine Gotteslehre, aber auch von dem, was wir wissen, von den historischen Dokumenten, eine sehr dualistische Vision zwischen der spirituellen Realität und der körperlichen Realität. Ja, zwischen Gott, den Engeln der Seele auf der einen Seite, die gut sind, und die Schöpfung, die materielle Schöpfung, auch die Körper, der Körper des Menschen, ja, die eigentlich vom Bösen kommen. Ja, und das Heil ist erreicht, indem ich vom Körper wegkomme. Das heißt, wir haben jetzt eine so nachchristliche, postchristliche Religion, die zum Teil christlich ausschaut, aber die Menschwerdung des Sohn Gottes nicht mehr akzeptiert. Ja? Sie hat Wurzeln in der Antike, vielleicht in der Gnose, aber sie ist eigentlich eine neue Bewegung, die vielleicht von Osteuropa kommt im Mittelalter. Und Dominik ist schockiert und merkt selber auch, die Kirche in ihren Institutionen, in ihren Lebensformen, in ihren Apostolaten in Südfrankreich und auch in anderen Regionen hat nicht mehr die nötigen Ressourcen, um diesen Leuten zu helfen, wieder Christus zu entdecken. Und Dominik entscheidet sich durch Gespräche mit Mitgliedern von dieser Bewegung, der Katharer, die leider später auch verfolgt wird durch die Inquisition, durch Prinzen und so weiter, entscheidet sich mit Erlaubnis von seinem Bischof, er sollte hier bleiben in Südfrankreich. Er fängt außerhalb Toulouse an, also in einem Dorf, das heißt Fonjeaux, das ist in der Nähe von Carcassonne in Südfrankreich. Und er adoptiert eine neue Lebensform, eine ganz einfache Lebensform, wo alle Zeichen von Reichtum und Macht, kirchliche Macht, politische Macht wegfallen, wo er ein einfacher Missionar und Prediger wird, der vor allem einfach in den Straßen, in den Dörfern tätig wird. Ja? Und das fängt an mit öffentlichen Debatten, mit vielen Gesprächen. Er ist sogar für so ungefähr 9 Jahre Dorfpfarrer. Und für diese kleine Region außerhalb Toulouse in Fonjeaux, die Kirche steht immer noch dort, wir wissen, wo er gelebt hat. Und langsam sammeln sich andere Priester, die eine ähnliche Mission als wichtig erkennen. Und da kommt plötzlich spontan diese Gemeinschaft. Ja? Also wofür existiert die Gemeinschaft? Sie existiert, um das Wort zu verkündigen. Sie existiert in Mitarbeit mit den Bischöfen und der kirchlichen Autorität, aber sie ist nicht in derselben Institution drin, in dem Sinn, sie sind nicht jetzt Pfarrer für eine Gruppe, ein Land, eine Diözese, eine Stadt. Ja? Sie sind sehr flexibel, sie können überall hingeschickt werden. Sie sind meistens auch Priester, die auch zum Beispiel die Eucharistie feiern, und das können wir dann später besprechen, wieso das. Aber es ist wirklich die Vision, eine ganz einfache Lebensform, und nicht zuerst, weil es gut ist, arm zu sein, sondern eine einfache Lebensform, die sich in einer Armut konkretisiert, macht das Zeugnis mehr authentisch. Man kann es viel leichter glauben, weil diese Person gewinnt eigentlich da nichts in der Gesellschaft oder mit Geld und so weiter. Ja. Und das führt auch dazu, dass Dominik von Anfang an sehr auf die Studien insistiert, dass er selber als geweihter, gelehrter Priester sich entscheidet, mit seinen ersten Mitbrüdern und Kollegen zur lokalen Fakultät zu gehen in Toulouse, wo ein neuer englischer Meister der Theologie jetzt lehrt, um ihr eigenes Verständnis des Wort Gottes zu vertiefen, sodass sie das Wort Gottes besser verkündigen können. Und das erklärt am Ende eigentlich den Rest. Ja? Und in welchem Kontext wird diese Mission integriert? In der Observanz von einem Chorherr, der in der Gemeinschaft lebt, alles zusammen teilt, wo die, in dem Fall von einem Chorherr, die anderen Priester im Kapitel, ob jetzt in Saint-Maurice oder in Osma im 12. Jahrhundert an der Kathedrale, aber in diesem Fall ist es einfach die Fratres in dieser Gemeinschaft, die zusammen mehrmals am Tag die Psalmen beten, die Eucharistie feiern, als die Basis für den Rest. Ohne Gebet kommt keine Frucht und bleibt der Glaube auch nicht lebendig. Ja? Und das ist so die historische Wurzel vom Dominikanerorden in den ganz ersten Jahren.
Ja. Du hast jetzt so ein paar Schlagworte genannt, oder es wurde so ein bisschen deutlich, was so ein dominikanisches Profil ist. Ein Leben in Armut, eine Flexibilität, ein Unterwegssein, auch um der Verkündigungswillen und auch zu verkündigen, um für die Erneuerung mitzuwirken von Glaube und Kirche, aber auch von Gesellschaft. Kannst du das nochmal so präzisieren? Was ist typisch dominikanisch?
Was ist typisch dominikanisch? Also es gab nicht eine Revolution, aber es war für viele Zeitgenossen des Dominikus und auch in späteren Generationen schwer zu verstehen, innerhalb von einem katholischen Kontext. Dominikaner haben viele Elemente der monastischen Observanz integriert. Mhm. Wie die Mönche die Psalmen zusammen singen, so singen wir die Psalmen. Die Mönche haben eine Tracht, wir haben eine Tracht. Der Mönche hat ein Abt, ich habe einen Prior, wo ich gehorsam sein soll. Der Mönch hat eine Regel, ich habe eine Regel. Er hat ein Kloster, wo er bleibt, ich habe ein Kloster, aber kann versetzt werden. Okay, erster Unterschied, diese Mobilität, weil das... Wir hatten viele Formen von Mönchtum in der lateinischen Kirche von der Antike vorwärts. Ja, natürlich kommen die Wurzeln sind die Wurzeln bei den Wüstenvätern, die Gregor Emmenegger auch erklärt hat. Und das bleibt immer eine große Inspiration. Ja, zum Beispiel der große Autor der Wüstenväter auf der lateinischen Seite war der Johannes Cassianus, der einer der ersten Gründer des Mönchtums im Westen war. Und Dominik und die ersten Dominikaner und die Dominikaner heute haben mit Begeisterung regelmäßig Cassianus gelesen als großer Lehrer über die Askese, über die Demut, über die Gehorsamkeit und so weiter. Ja? Aber das ist eine andere Lebensform. Mhm. Okay? Die Mobilität ist was Neues, weil seit Karl dem Großen und in diesem Zeitalter wurde die Benediktinerregel immer mehr verbreitet, also ein neuer Standard für das Mönchtum, für die Mönche und die Nonnen in der lateinischen Kirche. Und da ist es ganz wichtig, zum Beispiel, es gibt sogar eine Gelübde, nicht nur Keuschheit, Armut und Gehorsamkeit, sondern Stabilität. Ja? Mhm. Im Mittelalter wird das große Problem der Mönch, der dauernd von einem Kloster zum anderen geht. Was sucht er denn? Eine schönere Landschaft, eine bessere Küche, andere Freunde, ja? Und Dominik sagt, nein, wir brauchen Mobilität. Mhm. Wir brauchen die Möglichkeit, die Leute anders hinzuschicken, den Bernhard von Kalifornien nach Fribourg, weil dort gibt es eine Not. Aber jetzt kommt eine zweite Innovation, können wir sagen. Das ist eine Innovation. Okay? Genau wie der Wüstenvater irgendetwas dauernd tun soll. Entweder betet er oder er ist an einer Handarbeit tätig, ja, oder er räumt seine Zelle auf, ja, oder er hat Laien, die zu ihm kommen für einen geistlichen Rat, ja. So soll der Mönch immer tätig sein. Und was macht der Mönch, wenn er nicht betet? Ja, typischerweise in der Tradition arbeitet er mit den Händen, oft in der Landwirtschaft, ja. Und das ist heute immer noch in vielen Klöstern der Fall, ja. Wir haben Dominikaner Nonnen, die in der Landwirtschaft tätig sind, ja. Auch weil das Kloster autonom, wirtschaftlich autonom sein soll, finanziell autonom sein soll, selbstständig sein soll, ja. Dominik erfindet eine neue Observanz. Es gibt jetzt nicht nur die Lectio Divina, das heißt diese Meditation des Wort Gottes mit Gebet, wo im Kontext von einem Gebet, ja, zum Beispiel vor der Liturgie oder nach der Liturgie und so weiter. Jetzt wird das Studium selber ein Weg zur Heiligkeit, weil das Wort Gottes und die Wahrheit Gottes, die wir auch zum Beispiel durch die Philosophie finden und durch andere Disziplinen, dieser Akt selber ist ein Weg zur Heiligkeit, der genauso fruchtbar sein kann wie die Handarbeit oder die einfache Arbeit oder der tägliche Dienst im Kloster. Ja? Also für Dominik wird das intellektuelle Leben, das geistliche Leben, mit wo alle Ressourcen des menschlichen Denkens und der Rationalität und der Vernunft engagiert wird und all das, was wir über das Wort Gottes und die Heilige Schrift und die Tradition entdecken können, das wird jetzt ganz wichtig für die Spiritualität. Die Mönche haben eine Spiritualität für das Studieren, aber für uns ist es noch wichtiger. Und zum Großteil, weil für den Mönch ist das Studium am Ende eine Methode, ein Mittel, um besser zu beten und durch seine Fürbitten auch für die Welt sich hingeben kann, ja, für das Heil von meinem Nächsten. Für den Dominikaner ist das Studium nie für sich selber, sodass ich näher zu Gott komme und besser beten kann, sodass ich die Heilige Schrift besser verstehen kann und Gott mehr leben kann. Das Studium ist ganz zentral, sodass ich ordentlich das Wort, dass ich mit Fruchtbarkeit dieses Wort verkündigen kann. Mhm. Und das ist so die Revolution. Das heißt, wir wissen zum Beispiel sogar, welche Bücher Dominik mitgenommen hat auf dem Weg. Er ging zu Fuß, er hatte das Evangelium des heiligen Matthäus, er hatte die Briefe des heiligen Paulus. Er hatte wahrscheinlich das Buch von Cassianus und noch seine Gebetsbücher mit, wie er zu Fuß von Ort zu Ort ging. Mhm. Ja. Und das ist etwas Neues, was man nicht genau so bei den Franziskanern findet oder bei anderen, oder bei den Karmelitern oder anderen Gemeinschaften.
Mhm. Mhm. Im Kontext des Mönchtums war ja die Ordensregel sehr wichtig. Du hast selbst jetzt betont, dass sie die Regel Benedikts wichtig wurde. Gibt es so etwas wie eine Ordensregel für die Dominikaner?
Ja, jede Gemeinschaft, jede Ordensgemeinschaft in der katholischen Kirche hat eine Regel. Oder in der Orthodoxie gibt es die monastischen Regeln vom heiligen Basilius und andere, ja, die immer noch angewendet werden und gelebt werden. Ja. Jede Gemeinschaft hat eine Regel. Dominikus ist mit der Regel des heiligen Augustinus aufgewachsen. Das heißt, Augustinus im 5. Jahrhundert, bevor er Bischof geworden ist und kurz nach seiner Bekehrung und Taufe, hat sich auf ein mehr oder weniger monastisches, semi-monastisches Leben entschieden. Mhm. Ja? Und hat eine kurze Regel aufgestellt, die Regel für seine Gemeinschaft geworden ist und dann über die Jahrhunderte, also über die nächsten 15 Jahrhunderte bis zu heute angewendet wurde, integriert wurde. Und diese Regel ist kurz, ich habe sie sogar ausgedruckt, sie ist nur 8 Seiten lang, man findet sie auf dem Internet in verschiedenen Sprachen. Ja? Und da geht es eigentlich um das Gemeinschaftsleben und die Armut. Mhm. Und die Regel wurde dann von vielen, also die Regel wird von manchen Priestern wie Dominikus schon als Weltpriester in seinem Gemeinschaftsleben integriert. Sie wird von anderen Gemeinschaften im Mittelalter, auch zum Beispiel unser neuer Papst in der katholischen Kirche ist Augustiner. Mhm. Ja, er ist in dieser Tradition aufgewachsen mit dieser Regel und wir haben sie. Und diese Regel wird dann viel konkret angewendet, indem wir auch ein Grundgesetz haben seit 1221, also so 5 Jahren nach unserer Gründung durch Dominikus, haben wir ein Grundgesetz, also Constitutionis auf Latein. Und dieses Grundgesetz erklärt uns in großem, mit manchen Details, wie wir genau diese Regel leben und was da noch fehlt in der Regel, da wird noch etwas dazu gesagt. Und dieses Grundgesetz wird ständig ist evoluiert, es wird modifiziert, weil es ist immer mit Blick auf dem, was wir praktisch machen müssen, um unserer ersten Mission treu zu bleiben. Ja? Wenn ich jetzt mal die Regel ganz kurz einen Satz davon nehme. Ja, ich ganz am Anfang, also eigentlich der erste Spruch praktisch, der zweite Satz ist, und sie sagt sogar in der Augustinusregel, zuallererst sollt ihr einmütig zusammenwohnen, zitiert Psalm 133, zusammenwohnen, wie ein Herz und eine Seele, Apostelgeschichte 4, auf dem Weg zu Gott. Denn war das nicht der entscheidende Grund, weshalb ihr euch zum gemeinsamen Leben entschlossen habt? Ja? Das heißt, okay, was sagt er? Das ist typisch Augustinus. Ja, Augustinus weiß, dass Augustinus ist natürlich eine wichtige Figur, auch für viele Christen, nicht? Ob jetzt Freikirchler, reformierte Christen und so weiter. Also das Zentrum des christlichen Lebens, ja, die Pforte in das christliche Leben ist der Glaube. Aber das Herz vom christlichen Lebens, der Zentrum, der Mittelpunkt ist eigentlich die Liebe, die mit Glaube zusammen wirksam ist. Ja? Und das Ziel, was ist Liebe? Das ist Gemeinschaft, Kommunion mit der Trinität, mit Christus und dadurch auch mit seinem mystischen Leib. Und natürlich Liebe für alle, auch meine Feinden, auch alle, die nicht glauben. Ja? Augustinus erkennt, alles, was folgt in dieser kleinen Regel, wo es dann um große, manche Details gibt, ja, zum Beispiel einen gemeinsamen Schrank mit Kleider für alle. Ja? Also die Großen haben ihre Kleider und die kleineren Leute haben ihre Kleider und so weiter. Ja? So und so oft darfst du in der Woche ein Bad ins Bad gehen und so weiter. Ja? Hier und dann musst du beten. Aber das sind alles Mittel, die Askese, ja, die Observanz, die Gebete, die Liturgie, der Dienst im Haus. Alles ist ein Mittel, ein Instrument, um in deinem Herz und deiner Seele eins mit Gott, mit Christus, mit deinem Nächsten zu werden. Mhm. Ja? Woher kommt die Inspiration? Es ist ganz klar, und das ist die Inspiration für praktisch jede Ordensgemeinschaft in der ganzen Geschichte, ob jetzt in der katholischen oder orthodoxen Kirche. Es ist das Beispiel der ersten Jünger Jesu nach dem Buch der Apostelgeschichte.
Ne? Ja.
Die sich in Jerusalem und anderswo versammelt haben und die ein Herz sein müssen, sogar dass sie in Jerusalem mindestens am Anfang alle Güter zusammen teilen, was natürlich dann die Idee der Armut inspiriert. Mhm. Aber das ist der Kern der Augustinerregel.
Ja. Mhm. Mhm. Und damit machen wir einen Sprung, nämlich ins Heute, zu dir, eben diese Regeln. Einmütig zusammenleben. Vielleicht die Frage, wie ist das konkret in eurem Orden? Klappt das?
Ja, es klappt.
Oder vielleicht noch allgemeiner. Wie kann man sich den Alltag vorstellen? Wie kann man sich deinen Alltag konkret vorstellen?
Also jeder Dominikaner ist anders. Ja? Also es gibt so einen Spruch, und es ist ein bisschen zu einfach, aber ein Stereotyp, aber er ist nicht ganz falsch. Ja? Es gibt Gemeinschaften, die im täglichen Leben wenig Struktur anbieten in äußerlichen Tun, ja? Aber die eine große innere Struktur anbieten. Zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass ich einmal in der Woche zu meinem Oberen gehe und ihm mein Herz öffne. Ja, oder ich habe ganz klar strukturierte Meditationen, wo meine innere Art und Weise zu denken und zu entscheiden wirklich von anderen, obwohl ich immer frei bin, ja, bestimmt wird. Dominikaner konzentrieren sich auf eine äußerliche Uniformität, die eine innerliche Freiheit möglich macht. Mhm. Zum Beispiel, wir hatten für die ersten Jahrhunderte unserer Existenz kaum ein Büchlein, wo man uns genau erklärt, wie man meditieren soll. Ja? Wir nehmen an, der Frater, der die Liturgie mitbetet, der treu ist im Dienst im Kloster, der gehorsam ist, der in der Mission mitarbeitet, der gut studiert, der wird von der Gnade Gottes geführt und der wird schon seinen Weg finden, wie er am besten die Evangelien meditieren soll. Ja, und wie er am besten spontan selber beten soll. Das heißt, es gibt unter den Dominikanern ganz verschiedene Persönlichkeiten. Ja, es gibt introvertierte Dominikaner, extrovertierte Dominikaner und so weiter. Aber das heißt, was ich jetzt beschreibe, mein täglicher Rhythmus ist nicht unbedingt derselbe von meinen Mitbrüdern in Fribourg und auch nicht in Amerika oder Deutschland. Ja? Mhm. Ich stehe um 5 Uhr auf. Im Gegenteil zur Augustinusregel, sie wird adaptiert. Darf ich mehr als einmal in der Woche ins Bad gehen? Darf ich, also eine Dusche, ja, ein Kaffeechen. Ich habe dann vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden für eine spirituelle Lektüre oder eine theologische Lektüre, ob sie jetzt zuerst auf mein eigenes Gebet gerichtet ist oder auf eine Lehre, eine Predigt im Gottesdienst, ja, ein Podcast und so weiter. Ein Dominikaner meditiert pro Tag mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht mehr. Und das wichtigste Gebet in meinem persönlichen Gebet, also außerhalb den gemeinsamen Gebet, der Liturgie des Gottesdienst, ist es eigentlich die Lectio Divina. Und was heißt das? Es ist eine langsame, kauende Lektüre und Gebet von und Gebet mit der Heiligen Schrift. Mhm. Ja? Wo ich zum Beispiel 3 Bibelverse für eine halbe Stunde meditiere. Ja? Oder ein Satz, 2 Sätze von einem Heiligen, der einen Bibelvers kommentiert. Und ich versuche, das besser zu verstehen. Und das ist auch die beste Vorbereitung zum Beispiel für eine kleine Predigt in einem Gottesdienst. Ja? Also die Dominikaner, also ich bin ein, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagen kann, ja, I'm a morning person, ja, also ich bin kein Nachtvogel, ich bin ein Morgentyp, also ich bin 5 Uhr in der Früh voll von Energie, ja, während mein Mitbruder in der Laudes beim Morgengebet schon noch beim Aufwachen ist und das merkt man, ja, wie er atmet und so weiter und das ist kein Problem bei uns, ja, er muss nicht um 5 Uhr aufstehen, ich stehe um 5 Uhr auf. Ich meditiere, mein Mitbruder meditiert vielleicht 8 Uhr am Abend, ja? Aber ich mache es vor allem in der Früh. Ich bete in der Früh, wie auch mittags, wie auch abends. Also bei uns ist es 3-mal am Tag, bei manchen Klöstern 4-mal am Tag. Ich singe typischerweise die Psalmen, Das kann 10 Minuten dauern, das kann 20 Minuten dauern.
Ist das immer in der Gemeinschaft oder kannst du das auch alleine machen?
Jeder hat Psalmen, die er auch selber beten soll.
Okay.
Mhm. Ja? Ja. Also mit wenigen Ausnahmen gibt es bestimmte Gebete, zum Beispiel 3 Psalmen, dann eine Bibellektüre, die Fratres, wo sie sich verpflichten, dass sie versprechen, diese Regel zu leben und auch diese Gebete zu beten. Ja? Ja. In den Psalmen sagt man, ich bete 7-mal am Tag. Und dieses Prinzip, das schon bei den Wüstenvätern dann integriert wird, wird in den Klöstern angewendet, indem sie 7 verschiedene Gebetszeiten etabliert haben. Der Dominikanerorden modifiziert es für die Mission. Das heißt, ich habe meine 3 Psalmen und Bibellektüre, man nennt es Leserhore auf Deutsch, die ich irgendwann am Tag beten soll. Aber mit der Gemeinschaft bete ich die Morgenpsalmen, die Mittagspsalmen, die Vesper sind das Abendgebet, die Psalmen am Abend, mit Benediktus, also der Gesang von Zacharias im Lukas-Evangelium, am Abend das Magnificat, genau wie Martin Luther. Ja? Er betete gerne zur Vesper das Magnificat, der Lob, das Gebet der Maria, Mutter Jesu, im Lukas-Evangelium, wie sie Elisabeth besucht. Ja? Mhm. Dann kommt die Eucharistie, typischerweise in der Früh, gleich nach den Morgenpsalmen. Und dann können andere Gebetszeiten dazukommen. Das wird in jedem Konvent geregelt. Zum Beispiel, es gibt ein Nachtgebet, vielleicht um 9 Uhr am Abend. Oder ich bete es selber alleine, bevor ich einschlafe. Die Hauptstruktur von unserem Gebet ist also hier, Eucharistie, die Psalmen, wenn möglich, singen. Mhm. Ja, oder mindestens rezitieren, gemeinsam rezitieren. Mhm. Und dazu kommen noch andere persönliche Gebete. Zum Beispiel für uns ist es auch der Rosenkranz als eine Methode, um über die Mysterien des Lebens Jesu zu meditieren und die Gebete der Gottesmutter zu bitten für die Hilfe im täglichen Leben. Ja? Das ist so die Hauptstruktur. Die Mahlzeiten kommen natürlich dazu. Man isst im Konvent, man isst typischerweise mit den Fratres. Man isst vor allem in der Fastenzeit, also vor Ostern oder in der Adventszeit vor Weihnachten, isst oft das Mittagsessen von einer Lektüre begleitet. Es kann ein Leben von einem Heiligen sein. Also man isst dann in der Stille, was die Mönche typischerweise das ganze Jahr durch tun. Mhm. Ja. Und für den Rest der Zeit kommt es darauf an, was für eine Mission ich von meinen Oberen empfangen habe. Ja?
Ja.
Also ob jetzt der Ordensmeister für mich oder ein Provinzial, der für eine Region verantwortlich ist, er gibt mir ein Apostolat nach einem Gespräch mit mir, assigniert er mir dieses Apostolat. Oder manchmal gibt es kein Gespräch. Ich wurde einmal nach Rom geschickt ohne Gespräch für eine Lehre für 8 Jahre. Aber es war eine schöne Überraschung. Und ich hatte ein Gespräch mit den Autoritäten, meinen Oberen, vor der Assignation in Fribourg. Aber der Rest vom Tag, vor allem für Fratres, die sich fürs Leben jetzt schon engagiert haben, ewige Profess und Fratres, die auch schon zu Priester geweiht worden sind, die jetzt ein fixes Apostolat haben. Für mich ist das zuerst die Lehre und Forschung der Theologie an der Universität. Vertraut man dem Mitbruder, diesen Dienst treu und ehrlich zu erfüllen? Ja? Mhm. Aber natürlich, im täglichen Leben gibt es immer einen Dialog darüber, wie jeder von uns diese Mission erfüllt, weil am Ende ist das eine gemeinsame Mission. Mhm. Also, was erfindet Dominikus? Dominikus ist markiert durch eine einfache Regel und ein großes Vertrauen in der Gnade Gottes. Das heißt, wenn wir die Mission von Christus bekommen haben und wenn die Kirche diese Mission dringend braucht und die Kirche bestätigt uns, dass diese Mission wirklich uns auch gehört oder uns gegeben worden ist, vertrauen wir der Gnade, dass die Gnade Gottes uns helfen wird, um dieses gute Werk zu vollenden. Und man gibt daher den Fratres eine große Freiheit, ihre Zeit im täglichen Leben außerhalb dieser gemeinsamen Gebetszeiten und Mahlzeiten gut zu verwalten, zu benutzen, zu nutzen, wirklich in dieser Mission fruchtbar mitzuwirken. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, ich verbringe einen guten Teil von meinem Tag, wenn ich nicht im Klassenraum sitze oder in einer Sitzung mit den Kollegen, in meiner Zelle und lese ein theologisches Buch oder schreibe etwas darüber. Mhm. Ja? Mhm.
Ich würde dich eigentlich gerne fragen, wie das geht, um 5 Uhr morgens aufzustehen und dann voller Freude fit zu sein. Aber du hast Kaffee hilft. Du hast von einer äußeren Uniformität geredet, die in eine innere Freiheit führt. Mhm. Magst du vielleicht dazu noch etwas sagen mit Blick auf unsere Gegenwart? Weil für uns in unserer westlichen, spätmodernen Gesellschaft, das ja enorm kontraintuitiv ist, dass mich da eine Regel von außen trifft, die mich aber in eine Freiheit führt. Wie erlebst du das?
Ja, also ich würde vielleicht nur zwei Sachen darüber sagen. Erstens, sobald ich eine Gemeinschaft habe, brauche ich eine informelle oder formelle Regel. Ja? Mhm. Jede Familie funktioniert mit einer bestimmten Regel, aber sie wird selten ausgeschrieben.
Ja.
Nicht? Aufgeschrieben. Ne? Das heißt, vor allem, wenn man ein Ehepaar Kinder hat, das Ehepaar selber hat seine Regeln, sein Verständnis, dass vor der Feier der Ehe eigentlich, dass man erreichen muss, dass man etablieren muss, sodass wir in Frieden in eine gute Ehe eintreten können. Ne? Für die Kinder gibt es viele Regeln. Ja? Und unsere Regel ist einfach das nötige Instrument, sodass dass die Mission sodass alle wirklich der Mission treu bleiben können.
Mhm.
Ja? Das heißt, der Mensch verwirklicht sich in einer Mission für eine Gruppe, aber wo er sich freiwillig engagiert.
Mhm.
Ja? Zum Beispiel ist es für die frühen Dominikaner Theologen schon, ein Beispiel wäre Thomas von Aquin, der berühmteste Theologe, ganz wichtig, dass die Freiheit, zum Beispiel, er schimpft Ordensleute an, die Kinder zu jung bringen, in die Ordensgemeinschaften bringen. Damals manchmal im Alter von 12 oder 13 Jahren. Ja? Es ist für ihn ganz wichtig, das ist die erste Sache. Ich trete freiwillig, genau wie ich freiwillig für eine, wenn ich Laie wäre, könnte ich mich freiwillig für eine Frau, für die Ehe entscheiden. Aber dann muss ich ja Kompromisse schließen, um die Regeln zu etablieren. Okay, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Regel ist eine Anwendung des Evangeliums im Blick auf die Mission.
Mhm.
Anders als in manchen monastischen Gemeinschaften sehen wir nicht die Regel als ein Objekt, das mich dann, wenn ich nicht immer alles in allen Sachen bei der schriftlichen Regel gehorsam bin, wo ich in die Sünde komme. Zum Beispiel, wenn ich meinem Oberen nicht gehorche, mit einer bestimmten Aufgabe, ist es eigentlich eine Sünde gegen mein Versprechen, gehorsam zu sein. Ich verspreche Gott, ich vertraue ihm, dass er durch meinen Oberen, auch wenn er imperfekt ist, auch wenn er eben nicht immer die beste Entscheidung trifft, doch wirksam sein kann.
Mhm.
Ja? Aber in der Dominikaner-Tradition ist es nicht der Fall, wenn ich jetzt diese Regel nicht völlig treu war, habe ich jetzt gesündigt und soll ich jetzt um Verzeihung von Gott beten oder zur Beichte gehen oder Buße dafür tun, unbedingt, ja? Dominik sagt nein. Wieso? Es ist ein Werkzeug, um das Evangelium für diese Mission anzuwenden.
Mhm.
Okay. Das Ordensleben, aber ich denke, das ganze christliche Leben stützt sich auf den folgenden Einblick, der eigentlich direkt vom Evangelium kommt. Ja? Und das ist ein sehr wichtiges Thema, was ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft und unsere Gemeinschaften, ob jetzt katholisch oder protestantisch, ist ganz, ganz wichtig. Ja?
Mhm.
Die Freiheit hat zwei Gesichter. Die Freiheit hat zwei Attribute. Ja? Die Freiheit ist natürlich auch die Fähigkeit, ohne Zwang etwas zu wählen, für etwas sich zu entscheiden, sich zu engagieren.
Mhm.
Ja? Ich muss mich frei für eine Ehe engagieren können. Ja? Ich muss frei in eine Gemeinschaft eintreten können. Und ich habe für bestimmte Jahre die Freiheit, ohne Schuld auszutreten, bevor ich mein Versprechen abgebe, für immer, bis zum Tode. Ja? Okay, jetzt gibt es dieses Element der freien Entscheidung. Ich könnte etwas anderes tun. Aber die Basis der christlichen Freiheit, das eigentlich auch für die menschliche Freiheit überhaupt, ist etwas anderes. Ja, das ist ein typisches Freiburger Thema, weil das kommt eigentlich von der theologischen Lehre von dem ehemaligen, emeritierten, jetzt verstorbenen flämischen Theologe, das ist der Servi Pinkars. Und er hat bis ungefähr 2000 Moraltheologie in Freiburg doziert auf Französisch und hat diese Lehre eigentlich bei den Kirchenvätern, den frühen christlichen theologischen Autoren und auch bei den Theologen des Mittelalters wiederentdeckt. Ja? Die Freiheit ist nicht zuerst die Fähigkeit, mich für das oder das zu entscheiden. Die Freiheit ist zuerst die Fähigkeit, das Gute zu tun und zu vollenden und mich dafür zu engagieren, das Gute, was mir auch das Glück bringt. Wenn ich das kann, bin ich frei. Mhm. Christus war so tief in der Kommunion mit Gott, dem Vater, verbunden, dass er eigentlich nicht mehr fähig war, Nein zu sagen. Mhm. Ja? Und das können wir am besten mit dem Himmel verstehen. Ja? Wer immer in der direkten, perfekten Anwesenheit und Kommunion Gottes lebt, Christus, die Heiligen, die Engel und so weiter, niemand von ihnen wird jemals sogar den Gedanke oder die Sehnsucht haben, etwas anderes zu tun. Mhm. Ja? Kein Heiliger sagt, ich würde am liebsten wieder mal auf die Erde kommen und nicht mehr im Himmel leben. Ja? Ich würde einen Vergleich jetzt machen mit meinen Eltern. Ja? Meine Eltern sind in 84 von Deutschland ausgewandert. Mein Vater ist im Januar 84 ausgewandert, weil er musste schon mit der Arbeit als Physiker anfangen. Meine Mutter und meine Geschwister und ich sind 6 Monate später auch rübergezogen, weil wir wollten das Schuljahr in Deutschland vollenden. Das war mein letztes Schuljahr in Deutschland, in einer deutschen Sprache. Das war das fünfte, also erstes Jahr im Gymnasium. Ne? Und dann sind wir ausgesiedelt. Meine Mutter hatte nie eine Sorge, wird mein Mann mir treu bleiben? Findet er vielleicht eine hübsche kalifornische Frau, eine junge Frau, wo er sich verliebt? Nein. Sie konnte in Frieden, aber auch mit in bestimmten Leiden, ihr Mann war nicht da, für 6 Monate leben. Und mein Mann in Frieden, in der Abwesenheit meiner Mutter. Mhm. Ja? Mein Vater ist unfähig, meiner Mutter untreu zu werden. Er kann das gar nicht. Er will sie als Ehefrau lieben und niemand anders. Mhm. Und genauso für meine Mutter. Mhm. Aber mein Vater ist nicht der Sklave meiner Mutter. Und meine Mutter ist nicht der Sklave von meinem Vater. Sie wollen gar nichts anderes, weil es ist so gut. Mhm. Ja? Was ist die Unfreiheit des Sünders, der sich weit weg von Gott gewendet hat? Er ist so schwach, dass es ihm sehr schwer fällt, das Gute zu tun. Mhm. Ja? Ein untreuer Ehemann, der dann viele andere Sünden, viel Böses tut, ja, Pornografie oder was immer, ja, oder Geldverschwendung und so weiter oder eine Drogensucht, ja. Es fällt ihm schwer, sein Leben zu enden und seiner Ehefrau jetzt wieder mal endlich treu zu sein. Aber das würde ihm eigentlich das Glück bringen. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, dadurch kann man ein Ordensleben verstehen. Ich bin genauso frei, wie meine Eltern miteinander frei sind. Es gibt Dominikaner, die vor ihrer ewigen Profess oder als Noviz im ersten Jahr im Orden sich viele Gedanken machen, die zweifeln, manche treten aus, manche, die austreten, kommen sogar zurück und bleiben dann. Mein jetziger Provinzial in Kalifornien war Noviz, ist ausgetreten, 5 Jahre später war er wieder da und ist geblieben. Ja? Und ist jetzt der Oberer für die ganze westliche USA, für 130 Dominikaner, ja? Ein ganz guter Dominikaner, ja. Er dachte, er wäre vielleicht eher für die Ehe gerufen, hätte einen Ruf für die Ehe, hatte seine Freundin nach seinem Noviziat, aber dann ging das doch nicht, das war nicht für ihn und so weiter. Mhm. Es gibt natürlich Zweifel, genau wie in der Ehe kann man zweifeln, ist das die richtige Person für mich? Bin ich vielleicht total unglücklich geworden? Aber man bleibt seinem Geliebten, seinem Versprechen treu, weil ich vertraue auch, das geht nur mit der Providenz Gottes. Ja, ich vertraue, Gott bringt mir Heil trotz den schweren Zeiten, weil ich meinem Versprechen treu bleibe. Ja?
Wie ihr merkt, schalten wir auf diesem Kanal keine Werbung. Wer kann und will, darf uns aber gerne unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Description. Vielen Dank.
Du hast jetzt etwas über die Zeiten gesagt, über dein Gebetsleben oder euer Gebetsleben, aber in der Regel des Augustinus oder auch sonst in der Ordenstradition ist auch die Armut, wie du gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Ja. Teilweise auch die Besitzlosigkeit. Wie ist das bei dir konkret? Gehören dir Dinge oder nicht?
mir gehört nichts. Ich habe, also was habe ich? Ich habe ein Uni-Gehalt als Beamter und Professor, das direkt ins Konto vom Konvent geht. Ja. Ich habe ein Bankkonto, wo der Prokurator von meinem Haus ab und zu mir Geld schickt, sodass ich mir Zugtickets oder Bücher kaufen kann. Weil es ist viel praktischer, wenn jeder Bruder diese Sachen für sich erledigt.
Ja. Also hat jeder sowas wie Taschengeld?
Jeder hat Taschengeld. Okay. Jeder hat das, die Gelder, die er wirklich für die Mission braucht. Ich bekomme Geld, um zum Beispiel einmal im Jahr meine Eltern zu besuchen. Ja. Aber mir gehört kein Grundstück, kein Haus, kein Auto. Ich habe nichts investiert, kein Chalet. Mhm. Ich habe Kleider, die nur ich benutzen werde, obwohl der Habit wird meistens weitergegeben. Die meisten Habits, die ich jetzt habe, man hat einen Winterhabit, einen Sommerhabit und so weiter, wurden neu gemacht, aber manchmal werden sie geerbt.
Ja.
Wie ich eingetreten bin, habe ich 3 geerbt und einer war neu. Ja. Aber nicht nur, dass ich jetzt kein Eigentum habe. Ja, ich habe wenn ich austreten würde, würde ich 1.000 Franken haben. Ja? Ich werde nicht austreten, das wäre ein Unsinn. Ja? Aber die Gemeinschaft selber soll nicht eine Armut, genau wie die Franziskaner oder manche Mönche, die wirklich sehr radikal die Askese leben. Ja, aber wieso? Ich brauche eine bestimmte Stärke für die Mission. Mhm. Ich brauche Kraft für die Mission, psychologische und physische Kraft für die Mission. Ja?
Ja.
Aber die Armut heißt, wir sollen ab und zu fasten. Wir gehen nicht regelmäßig ins Restaurant. Wir machen keine Luxusreisen. Mhm. Ja? Wir machen sogar zusammen oft Ferien in einem Ort, wo es fast nichts kostet, oder bei Freunden oder Familien. Mhm. Ja. Wieso? Das ist die alte Spiritualität der Wüstenväter, ja? Wer Abstand nimmt von diesen guten Sachen, diesen wunderbaren Sachen, ja, schöne Autos und Kleider und alles Mögliche, wird frei für Gott, wird frei für das Wort Gottes, wird frei fürs Gebet. Er ist frei für die Mission. Er kann leicht woanders hingeschickt werden. Mhm. Der Ordensmeister könnte mich nächstes Jahr nach Afrika schicken. Wieso nicht? Er wird es wahrscheinlich nicht tun, ja? Und das ist seit Augustinus ganz wichtig. Es ist, die Mönche leben das vor allem, indem sie die Askese haben und indem sie kein Besitz haben. Sie haben als Gemeinschaft schon manchmal ein bestimmtes Reichtum, weil sie sollen autonom sein als Gemeinschaft. Ne? Ja. Das ist bei Dominikaner anders. Als Orden haben wir eigentlich wenig Geld als Gemeinschaft. Ja.
Okay.
Und das muss immer angewendet werden, ob jetzt am Niveau des universellen Ordens, in seinem Generalkapitel alle 3 Jahre. Es wird dann aber auch konkret in jedem Konvent, in dem Kapitel, wo alle die ewige Profess haben und assigniert sind, mitreden und mitentscheiden. Mhm. Wie leben wir diese Fastenzeit oder dieses Jahr die Askese? Mhm. Ja? Es ist eine Herausforderung.
Ja.
Eine große Herausforderung.
Ja. Mhm. Das glaube ich.
Aber es geht mir gar nicht ab. Mhm. Ich hatte sogar für viele Jahre überhaupt keine Kreditkarte und Bankkonto. Das war wunderbar. Ich habe jetzt eine Bankkarte und also Debitkarte und ein kleines Bankkonto. Ich denke nie dran.
Ja.
Es ist viel besser so.
Ja.
Ich beneidige den reichen Leuten gar nicht.
Ja.
Das interessiert mich gar nicht. Ja? Also, ja.
Du hast vorhin erwähnt, dass du von Kalifornien nach Fribourg gekommen bist, das war irgendwie Gottes Weg mit dir. Mhm. Du hast gesagt, du hast auch den Ruf in den Orden der Dominikaner als eine Berufung erlebt, gerade wegen des Wertes der Verkündigung und der Mission. Also was bewegt dich daran? Oder wie erlebst du, dass Gott seinen Weg mit dir geht?
Mhm. Das ist eine große Frage, oder? Das sind große Fragen. Versuche ich mal anzufangen, dann kannst du mir sagen, wo ich gelandet bin, ja? Zum Anfang vielleicht, ich habe selber, aber ich sage nicht, dass ich besser bin als andere Dominikaner, ja? Ich habe persönlich, ich habe einmal als junger Dominikaner gezweifelt, bin ich in der richtigen Gemeinschaft?
Mhm.
Ja? Hat sie genug spirituelle Ressourcen, wo ich wirklich das Leben finde? Oder soll ich in eine andere Gemeinschaft gehen, ja? Aber das wäre der einzige Zweifel. Ja? Ich habe nie gezweifelt, dass das Dominikanerleben ist manchmal schwer. Man ist frustriert. Mein Oberer versteht mich nicht. Ja? Meine Freunde sind weit weg. Jeder hat Freunde in der Gemeinschaft, aber auch natürlich Freunde in der Welt von meinem Leben vor der Gemeinschaft. Ne? Oder ich sehe meine Eltern einmal im Jahr. Ja? Das ist nicht leicht. Oder mein jetziges Apostolat ist nicht so spannend. Ich hatte immer Glück, das Apostolat war immer fantastisch. Auch in der Pfarre und auch mit Katechese mit kleinen Kindern, Katechese mit Erwachsenen. Es war immer spannend, ja. Aber ich weiß, bin ich ein bisschen von Gott verwöhnt. Okay. Dass jemand aber so viele Schwierigkeiten hat, dass er zweifelt, zeigt nicht unbedingt, dass er spirituell schwächer ist als ich oder weiter weg von Gott ist als ich, ne? Mhm. Es gibt spirituelle Meister wie Johannes von Kreuz, die reden vom dunklen Nacht der Seele. Mhm. Ja, wo Gott
mit das lese ich tatsächlich gerade. Das ist meine Abendlektüre.
Ja, das ist ein ganz großer spiritueller Meister. Ne? Und was beschreibt er? Er beschreibt ein Erlebnis, was sehr typisch ist für die Christen. Nicht unbedingt für alle, aber oft passiert, aber auf verschiedenen Wegen. Manchmal ist diese dunkle Nacht sehr lange, manchmal sehr kurz, wo man den Eindruck hat, Gott ist nicht mehr hier und so weiter. Man muss einfach vertrauen, Gott ist hier, wenn ich wirklich die Tugenden des Herrn Jesus lebe, ja, und ihm gehorsam bin, ja, dann kommt wieder mal das Licht. Also ich habe nicht gezweifelt. Ich wurde auch verwöhnt, indem ich früh, also wenn man mal den Habit hat und wenn man diese Lebensform integriert und wenn man dann als Dominikaner ein Apostolat hat, auch als junger Dominikaner, der hier und da aushilft, Kranken besuchen kann oder eine Pfarre mithilft und so weiter, hat man ein großes Privileg, auch wie Priester generell oder Mönche, die Leute vertrauen uns oder öffnen ihr Herz schneller, weil da ist jemand, der sollte eigentlich fähig sein, mitzuhören. Ja, oder der geht vielleicht einen ähnlichen Weg. Und daher hatte ich auch dann diese wunderbaren Gelegenheiten, Leute zu treffen, die entweder schon sehr heilig waren oder wirklich auf dem Weg zur Heiligkeit und die unglaublich intensive Erlebnisse durchgemacht haben, meistens positiv, manchmal sehr schwierig mit viel Leiden, aber das immer zum Leben und zum Guten führt. Ja? Also ich würde sagen, Johannes von Kreuz und andere spirituelle Meister reden, wenn ich jetzt mal ein bisschen locker sie interpretiere, ja. Es gibt manchmal am Anfang vom spirituellen Leben ganz klare Zeichen, wo Gott die Leute ganz klar berührt. Ich mache jetzt einen Vergleich mit der Charismen zum Beispiel, ja. Das wäre vielleicht, wenn Pfingstler sich das jetzt anhören oder katholische Charismatiker, können Sie das vielleicht verstehen, ja. Eine Art auf Französisch Bonbon, ja, eine Süßigkeit für jemand, der im spirituellen Leben anfängt, und ich mache den Vergleich mit mir selber als junger Dominikaner, ja. Gott gibt uns manchmal ganz klare Zeichen, wo ich die Liebe Gottes spüre oder die Wärme Gottes, ja, oder eine riesige Begeisterung, die nicht nur von mir kommt, ja, oder eine unglaubliche Freude, ja. Zum Beispiel das ist ähnlich, wenn sich ein junges Paar jetzt zum ersten Mal total verliebt, ja, sie leben im Himmel, ja. Okay, sowas gibt es im spirituellen Leben. Und Johannes von Kreuz und andere spirituelle Meister würden sagen, das ist oft der Fall. Gott gibt dir eine Stärke, er lehrt dir, er bringt dir das Vertrauen bei, weil er zeigt dir, ich bin da. Ja? Bei den Charismen wäre es so, Zungenreden kann so ein Geschenk sein. Ich sage nicht, Zungenreden ist nur für die Anfänger, die einfachen Leute. Ja? Aber Zungenreden könnte so eine Form von Gabe sein. Ich rede jetzt in Zungen und jetzt merke ich, Gott ist da. Aber ist es die größte Gabe Gottes, das wichtigste Charisma? Ist eigentlich nicht. Die wichtigsten sind eigentlich viel tiefer und sogar spiritueller und oft unsichtbar. Ein prophetisches Wort. Und ich merke gar nicht, dass es prophetisch ist. Es ist einfach da. Ja? Oder eine neue, Paulus sagt im Kapitel 13 vom 1. Korintherbrief, ja, die größte Gabe Gottes ist die Liebe. Ja? Oder ein inneres Gebet, das wäre sogar Augustinus, der meint, Zungenreden ist ein inneres Gebet ohne Worte, das so tief ist. Es ist wie ein Jubeln zu Gott ohne Worte, aber das ist nicht direkt immer spürbar. Es kommt so spontan von innen heraus. Ich komme zurück zu meinem Leben. Am Anfang vom Leben im Orden, und vielleicht passiert das bei vielen Mönchen und bei vielen Schwestern oder einfach Christen, die anfangen mit ihrem Leben, das ernst zu nehmen, es kommen Zeichen im Gebet, ob jetzt im Gottesdienst oder wenn ich ganz alleine bin. ob in einer Kirche oder in einer schönen Landschaft oder ich meditiere ganz allein in meinem Zimmer, in meiner Wohnung, ja, in meiner Zelle, es können Zeichen kommen, wo Gott sagt, ich bin hier. Ich denke selber, das ist meine Überzeugung, das ist wahrscheinlich der Fall gewesen, ich kann mir nicht total sicher sein. Ich hatte sowas genau nach der Priesterweihe, während der Priesterweihe und nach der Priesterweihe, wo ich spüre, Gott ist hier, er lässt mich gar nicht jetzt hier von diesem Zimmer weggehen, ich muss einfach hier sitzen. Aber ich glaube, das tiefere Erlebnis Gottes kommt manchmal durch andere Wege und nicht nur durch ganz innere Gaben, wo zum Beispiel dieses spontane Jubeln zu Gott, wovon Augustinus redet. Ich würde sagen, wenn man das Werk Gottes in den Leben der anderen erkennt, wenn sie sich entscheiden, mal ihr Herz zu öffnen. Ja? Und ich glaube, das gibt mir sehr viel Mut, weil ich habe jetzt genug Heiligen getroffen, ob jetzt Laien, Ehepaare oder Nonnen oder Mitbrüder, die so intensiv mit Gott leben, wo Gott so viel getan hat, dass ich mich eigentlich zuerst auf ihr Erlebnis, dass ich mich da vertraue, und sage, das ist genug für mich. Ja? Was natürlich andere Gaben und Zeichen der Anwesenheit Gottes nicht ausschließt. Wenn ich zurück zu Origenes gehe, im 3. Jahrhundert, der erste ganz große Bibelkommentator und Exeget in der christlichen Kirche, ja. Origenes sagt, manchmal ist der Kuss des Bräutigam Christus für seine Braut, die Seele des Christens, aber auch die kirchliche Gemeinschaft, eine neue Entdeckung, ein neues Begegnis mit dem Licht Gottes, indem ich die Wahrheit Gottes in der Heiligen Schrift jetzt frisch und neu und tiefer erkennen kann. Mhm. Ja? Das hört sich jetzt sehr intellektuell und typisch professorisch an. Ja? Aber ein Dominikaner würde sagen, das stimmt, weil dieses Erkenntnis hat als Hauptziel, mich zu einer größeren Liebe zu führen. Mhm. Aber ich würde sagen, das wichtigste Begegnen Gottes und Erlebnis von Gottes Anwesenheit ist wirklich dann in den Leben der Menschen. Ja? Ich nehme ein letztes Beispiel. Ein Dominikaner als Priester sind Beichtväter. Ja? Die Leute kommen für die Beichte zu uns. Ja? Und für mich ist die Beichte nicht jetzt ein Akt von einem kirchlichen Richter, der jetzt sagt, da hast du Gutes getan, da hast du Schlechtes getan. Manchmal muss man da ein bisschen Hinweise geben, aber das ist gar nicht die Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe ist, es ist eine Art spirituelle Therapie und Medizin, wo ich jemand, der ein bisschen krank ist, weil er ist Sünder, genau wie ich, begleite. Und ich helfe ihm, spirituelle Therapien zu finden, wo er vorwärts gehen im Leben. Und auch zu erkennen, wo ist schon Heil gekommen? Wo habe ich Heil gefunden? Ja? Nicht nur, was habe ich Schlechtes getan, aber was an dem Guten ist jetzt passiert? Ja? Und das ist fast wie ein tiefes persönliches Erlebnis Gottes im Gebet, weil ich sehe, wie groß die Gnade ist, wenn jemand bei einer zweiten oder dritten Beichte oder einfach nach 30 Jahren weg von der Kirche oder Christus zurückkommt und jetzt erzählt, das und das ist mir passiert. Ja? Und das ist kaum unbeschreibbar. Ja? Und da sieht man, wie vielfältig die Werke Gottes sind und wie anwesend die Gnade Gottes ist. Mhm. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich alle da die Hälfte beantwortet habe oder den. Ja, ich weiß nicht, wo ich da gelandet bin bei dir.
Vielen Dank, Pater Bernhard. Ich nehme mit, dass ich meinen Glauben stärken darf an den Erfahrungen, Gotteserfahrungen, die andere Menschen machen in ihrem Leben. Mhm. Und ich fand sehr schön die Definition von einer Lebensregel als der Anwendung des Evangeliums in meinem Kontext. Mhm. Und nehme für mich auch die Frage mit, wie darf ich leben, wie kann ich leben, dass ich das Evangelium anwenden darf, und die Wahrheit des Evangeliums anfängt, Frucht zu bringen, auch in meinem Leben. Vielen Dank für das Gespräch und den ehrlichen Einblick in dein Leben. Mhm.